Auch ich möchte euch grüßen, euch Täuflinge, besonders die Gemeinde, Gäste. Ich freue mich wieder mit euch in das Wort Gottes hineinzuschauen, und ich habe ein großes Anliegen oder einen großen Wunsch gehabt, nach längerer Zeit im Markus-Evangelium weiter zu predigen. Und in der letzten Zeit durch die Dienste außerhalb unserer Gemeinde hatte ich wenig Gelegenheit gehabt, dass wir da Fortschritte machen. Und so habe ich gedacht, ich nutze die Gelegenheit und predige, wenn ich schon da bin, wieder weiter, und habe deswegen den Viktor gebeten, im Vorfeld etwas zu der Taufe zu sagen, damit wir ausgerichtet sind und ich dann einfach in Markus weiter predigen kann. So, das war das Anliegen. Der Grund ist, wir haben schon einige Taufen gehabt, und bei jeder Taufe habe ich auch versucht, die Taufe zu erklären, und dachte ich, was kann ich Neues dann sagen. Aber ich muss ehrlich sagen, in der Vorbereitung dann für die Predigt hat der Herr mir nicht erlaubt, im Markus-Evangelium weiter zu predigen. Und ich hatte keinen Freimut, keine Freiheit, weiter da zu gehen, sondern er hat mir ein Anliegen auf mein Herz gelegt und eine Botschaft, eine Wahrheit, die für mich selbst sehr kostbar ist und kostbar geworden ist, war und ist und einfach mein Herz erfüllt, und ich gerne das euch Täuflingen als Geschenk nachträglich zum zweiten geistlichen Geburtstag einfach euch schenken möchte. Und die Gemeinde darf dieses Geschenk einfach mit auspacken, und ich hoffe ebenfalls an diesem Geschenk sich mit euch freuen, denn das Geschenk gilt euch auch, das könnt ihr genauso haben. Und darum habe ich mich doch entschlossen, nicht im Markus-Evangelium weiter zu predigen. So Gott will, bei der nächsten Gelegenheit werde ich das tun. Über die Wahrheit, die ich heute kurz mit euch nachdenken möchte, über die ich predigen möchte. Auf der einen Seite liegt es mir so stark auf dem Herzen, darüber zu reden. Auf der anderen Seite habe ich wirklich große Angst, dieses Geschenk nicht gut präsentieren zu können, weil es so tief und so herrlich ist. Auf der anderen Seite aber eigentlich nichts Neues ist. Ich glaube, dass viele von euch das schon gehört haben und auf den ersten Blick gar nichts Neues sein könnte. Sagt er, packt irgend so ein altes Geschenk aus. Aber zugleich ist es etwas wirklich neu. Etwas Neues, etwas Herrliches. Und ich glaube, etwas, was wir immer wieder aufs Neue auspacken müssen und im Glauben annehmen müssen, und dann wird es wieder neu herrlich. Dass es gelingt, möchte ich beten. Bevor ich bete, möchte ich euch drei Verse lesen, in denen dieses Geschenk verpackt ist. Und das steht im Kolosserbrief, Kapitel 2, Verse 8 bis 10. Kolosser 2, die Verse 8 bis 10. Ich lese euch etwas von diesem Geschenk, dann wollen wir beten, dass der Herr Gelingen schenkt. Paulus schreibt: Seht zu, dass niemand euch einfange durch Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Eigentlich können wir jetzt beten und uns daran freuen. Ich will beten und dann etwas dazu sagen, dass das einfach für uns vielleicht noch herrlicher wird. Danke fürs Aufstehen. Jesus Christus, wirklich unbeholfen und mit Zittern komme ich zu dir, und ich weiß, wenn ich über diese Wahrheit gleich reden werde und sie bezeugen werde, was ich wirklich, wovon ich überzeugt bin, was wahr ist, weiß ich, Herr, aber dass diese Wahrheit durch deinen Geist in unseren Herzen groß gemacht werden muss. Sonst sind das Worte, die wir schon mal gehört haben, oder Worte, die wir zum ersten Mal hören, und es bleiben Worte. Ich bin davon überzeugt, du musst es uns in unseren Herzen groß machen und in unseren Herzen bestätigen und es zu einer Quelle der Kraft und des Segens und der Freude und der Fülle werden lassen. Und Jesus, um nicht weniger bitte ich für alle, die heute da sind, Herr, magst du dieses Wunder schenken, dass die Worte Kraft und Leben und Weisheit werden, dass die Worte in unseren Herzen groß werden und vor allem in den Täuflingen, dass als ein Geschenk wahrgenommen werden. Ich bitte dich um deine Gnade darin, und ich glaube, du gibst gerne. Und so glaube ich an dich und verherrliche deinen Namen. Amen. Diesen drei Versen, eigentlich im Eigentlichen, in den Versen 9 bis 10, steckt dieses Geschenk, diese herrliche Wahrheit. Dieses Geschenk beinhaltet zwei Aspekte. Es sind zwei Perspektiven oder zwei Teile von diesem einen Geschenk. Und das erste ist folgendes. In Christus wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Das ist das Erste. Eine unglaubliche Aussage, dass in Christus die ganze Fülle Gottes leibhaftig wohnt. Und das Zweite ist, dass wir in ihm und ihr in Christus zu dieser ganzen Fülle gebracht worden seid. Und jetzt versteht man das. Aber das ist eine wunderbare Wahrheit, als ein herrliches Geschenk. Wer versteht, was das bedeutet? Darum habe ich gebetet und darum hoffe ich so sehr, dass der Herr uns das groß in unseren Herzen macht. Ich will es versuchen, mit ein paar Worten euch das damit hineinzunehmen, was das bedeutet. Als Jesus Christus auf diese Welt kam und in diese Welt kam, Mensch geworden ist, der Sohn Gottes Mensch geworden ist, um uns eine Erlösung zu schaffen durch sein Sterben, seine Auferstehung. Nachdem er auferstanden ist, hat er seine Apostel, die er berufen hat, ausgesandt, diese gute Nachricht in der Welt aus zu verkündigen und zu verbreiten, auf der ganzen Welt. Alle sollten es hören. Und dahin, wo diese Nachricht kam, kamen Menschen zu glauben. Sie nahmen an, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist. Und sie waren froh darüber, dass sie nicht aus Werken gerechtfertigt werden, nicht aus Einhalten des Gesetzes und irgendeine andere Menschengebote und Menschenlehren und Traditionen und Philosophien. Sie wussten, allein aus Gnade, aus Glauben ist mir die ganze Gerechtigkeit Jesu zugerechnet. Und ich bin gerecht. Das freute sie sehr und sie glaubten daran. Und je mehr daran glaubten, umso mehr kamen sie zusammen und es bildeten sich Gemeinschaften und es bildeten sich Gemeinden. Und die Christen kamen dahin und lobten Gott für die Erlösung. Doch es dauerte nicht lang und dieser Glaube und diese Zuversicht wich von Zweifel und wich von Ängsten und Sorgen. Warum? Denn unmittelbar nachdem sie zum Glauben gekommen waren, wurden sie getauft. Und unmittelbar nachdem sie getauft wurden, kamen die ersten Angriffe, kamen die ersten Zweifel, kamen die ersten Versuchungen und die ersten Prüfungen, kam Leid in ihr Leben und sie fingen sich zu fragen, wo ist dieses Evangelium in meinem Leben jetzt? Sie hatten keine Zweifel, dass ihr Glaube an die Erlösung Jesu für die Zukunft ihre Sicherheit bedeuten würde. Und sie hofften, dass wenn Jesus wiederkommt oder sie sterben, sie bei Jesus ankommen und nicht in die Hölle müssen. Und daran zweifelten eigentlich sie nicht. Aber sie zweifelten daran, dass dieser Jesus, der für sie gestorben ist, jetzt in ihrem Leben irgendeine Relevanz hat. Denn in ihren Prüfungen und ihren Versuchungen, wie gesagt, in ihren Leiden, in Bedrängnissen, Schwierigkeiten, Krankheiten, Anforderungen, Begrenzungen, in ihrem Leben war das irgendwie nicht greifbar. Es war keine Realität. Und sie zweifelten, ob Jesus jetzt für sie ein da ist. Und das Leben jetzt, die Kraft für jetzt, der Sieg jetzt, das Überwinden jetzt, danach haben sie sich gesehnt und das erlebten sie nicht in dieser Weise. Sie kamen mit ihren Prüfungen und Versuchen, mit ihrem Leben an ihre Grenzen. Und nach fingen sie zu zweifeln, ob das mit dem Glauben wirklich so recht ist. Ob das wirklich so funktioniert. Ob das wirklich wahr ist. So rein theoretisch war das da. Rein intellektuell, doch, würden sie es bejahen. Aber irgendwie so in der Praxis, so im Leben, da fehlte ihnen die Kraft, da fehlte ihnen das Leben, da fehlte ihnen die Überwindung und die ersten Zweifel kamen. Und da, wo diese ersten Zweifel kamen, sitzt der Feind nicht weit entfernt und er sorgt wirklich dafür, dass er diese Schwäche und diese Zweifel mehrt und die Gemeinde erschüttert. Und so kamen Menschen in die Gemeinde. Die Bibel nennt sie falschen Brüder oder Irrlehrer. Und sie sagten, sie glauben an Jesus Christus, sie bezweifelten nicht unbedingt die Erlösung, aber sie fingen an, in der Gemeinde etwas zu tun, nämlich zu lehren, die Christen so zu lehren, dass der Gemeinde und dem Evangelium entgegengesetzt war, dass entgegengesetzt von Christus war und die Gemeinde in einer großen Not, in einer großen Gefahr stand. Und das schon ziemlich am Anfang von ihrem Glaubensleben und ziemlich am Anfang von der Gemeinde. Was haben sie gemacht? Ich habe euch das gerade vorgelesen in Kapitel 2, Vers 8. Paulus sagt, seht zu, dass niemand euch einfangen durch Philosophie und leeren Betrug und nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Menschen kamen hinein und sagen, jawohl, wir müssen an Jesus glauben, aber um in dieser Welt unseren Glauben zu leben, um Sieg zu haben, um die Sünde zu überwinden, durch Leiden hindurchzugehen, brauchen wir Strategien. Wir müssen bestimmte Dinge tun. So, einfach auf Jesus hoffen. Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Und sie brachten philosophische Überlegungen, Gedankengebäude, praktische Tipps, philosophische Anwendungen. Wie kann man leben in dieser Welt? Wie kann man zurechtkommen? Sie brachten menschliche Gedanken und Gedankengebäude nach den Elementen dieser Welt, nach den Überzeugungen der Welt, nach den Überzeugungen der Menschen. Wie kann ich in Leiden durchkommen? Wie kann ich mit meinen Schwierigkeiten zurechtkommen? Wie komme ich mit meiner problematischen Familie zurecht, mit meiner Krankheit, mit meinen Finanzen, mit meinen Bedürfnissen? Wie kann ich in dieser Welt eigentlich überleben? Und es gab viele Strategien, wie man in dieser Welt überlebt. Man sehnte sich nach Kraft, man sehnte sich nach Überwinden, man sehnte sich nach Erfolg, nach Sieg. Und dann kamen Menschen und sagten, okay, ich sag dir, du musst das, das und das tun. Die anderen kamen und sagten, nein, du musst das und das und das tun. Und jeder hatte so seine Strategie, wie man die Probleme überwindet und wie man den Glauben im Leben wirklich erlebt. Es war voll davon. Und Paulus nennt das Philosophien, Lehren, Betrug. Er sagt, das ist ein Betrug. Und das sind nach Überlieferung der Menschen. Das haben sich Menschen ausgedacht. Was sind diese Überlieferungen der Menschen? Von was redet er? Schaut mal in Vers 20, im gleichen Kapitel, sagt er das. Und das ist sehr ernüchternd. In Kapitel 2, Vers 20 sagt er, wenn ihr mit Christus, den Elementen dieser Welt, gestorben seid, also all diesen Philosophien und Lehren von Menschen, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Er sagt, wenn ihr mit Christus gestorben seid, wieso lasst ihr euch für euer Leben und zum Überwinden und zum siegreichen Leben von Menschen vorschreiben, was ihr tun sollt und nicht tun sollt? Also, wenn du wirklich siegreich durchs Leben im Glauben durchkommen willst, dann darfst du das nicht essen. Kein Schweinefleisch. Wenn du wirklich im Himmel ankommen willst und wenn du Kraft Gottes erleben willst, dann darfst du bestimmte Dinge nicht trinken. Wein und Bier. Geht gar nicht. Bist ein Sünder, gehst verloren. Wenn du das isst, wenn du das trinkst, wenn du das berührst, bloß nicht berühren, mit dem keine. Und dann ist ein Regelkatalog aufgestellt, was man alles tun muss, damit man Gott erlebt und dass man Kraft erlebt und damit man das Ziel erreicht, damit man die Welt überwindet, damit man die Sünde überwindet. Und es gibt Kataloge ohne Ende, Listen ohne Ende, Traditionen ohne Ende. Was müssen wir tun, damit der Glaube in meinem Leben wirksam wird? Damit ich überwinden kann. Paulus hat große Sorgen. Und er sagt, Freunde, das alles sieht so fromm aus. Ich lese euch vor, Vers 23. Das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit. Das ist sehr weise, wenn ich darüber nachdenke. Ja, das kann helfen. Im eigenwilligen Gottesdienst, das sieht so aus, als ob man so einen Gottesdienst für Gott tut, dass man Gott wirklich dient, indem man auf Dinge verzichtet, indem man Dinge nicht macht oder stattdessen, dass man Dinge macht. Und in Demut und nicht verschonen des Leibes, man geht da an die Grenzen, an Selbstkasteiung. Man verbietet sich Dinge, die man gerne eigentlich tun würde. Man verbietet sich Getränke, die man eigentlich gerne trinken würde. Man verbietet sich einen Döner, nee, der ist ja nicht Schweinefleisch. Man verbietet sich so einiges. Und dann fühlt man sich gut und denkt, ich bin ein Frommer, ich bin ein Gläubiger, hab überwunden. Und dann sagt Paulus, also in einer gewissen Wertschätzung, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Das heißt, das hat nichts mit dem Glauben zu tun, das hat nichts mit dem Geist zu tun, das dient nur dazu, dass du dich gut fühlst und denkst, guck mal, so schlecht bin ich doch gar nicht. Hab mich heute echt enthalten. Hab heute bestimmte Dinge nicht gesagt, bestimmte Dinge nicht getan. Gott muss doch heute mit mir zufrieden sein. Und Paulus sagt, das ist Philosophie. Das ist Lehre der Menschen. Das ist nicht Christusgemäß. Und ich verrate euch, vielleicht erkennt ihr es und merkt es in eurem eigenen Leben, sowas dauert nicht lang und es hat keine Kraft. Das wird niemals uns dazu bringen, ein siegreiches Leben zu leben. Keine Regel, keine Norm, kein Gesetz vermag in uns Leben und Kraft zu geben. Das ist so, so wichtig. Das ist so, so wichtig. Warum? Weil ich glaube, dass unsere Gemeinden, ich sage es bewusst, Gemeinden und Kirchen, überflutet sind mit philosophischem Gedankengut. überflutet sind mit Traditionen von Menschen, die uns sagen, wie wir Christentum leben sollen. Es stehen Prediger und Predigerinnen auf, die lehren uns philosophisches Evangelium. Und wisst ihr, was das bedeutet? Du kannst es. Du schaffst es. Streng dich an, glaub an dich, auch an Gott, aber glaub auch an dich. Glaub an deine Stärke. Guck mal, ich habe es geschafft, du kannst es auch schaffen. Ich habe meinen Missbrauch überwunden, du kannst deinen auch überwinden. Ich habe meine Krankheit überwunden, du kannst sie auch überwinden. Glaub an dich und dass Gott dir helfen kann. Das ist philosophisches Evangelium. Aber das ist nicht Christusgemäß. Und es gibt Bücher ohne Ende, was man alles tun und lassen muss, um von der Vergangenheit loszuwerden, von seinen Schwächen loszuwerden, seine Sünden loszuwerden, welche Schritte man tun muss, wo man sich disziplinieren muss, wo man nicht hingehen darf, wo man hingehen muss. Und die Menschen sehen sich nach Kraft, die Menschen sehen sich nach Leben und sie rennen von einem Ort zum anderen, sie lesen ein Buch nach dem anderen und irgendwie, statt immer kräftiger zu werden, werden sie immer schwächer. Und dann hadern sie und sagen, ja, wo ist Gott? Wo ist die Quelle der Kraft? Wo ist die Fülle? Wo ist das alles? Und Paulus warnt. Und warnt nicht nur, er kämpft. Und wisst ihr, für was er kämpft? Im gleichen Kapitel, in Vers 2, hat er das schon vorher gesagt. Ich lese es euch. Er sagt, ich lese ab Vers 1. Denn ich will, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben. Sagt, ich kämpfe um euch. Und zwar, warum? Damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit, das Verständnis zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Paulus sagt, ich will so gern und ich kämpfe darum, dass ihr ein Geheimnis versteht. Und dieses Geheimnis, das muss, euer Verständnis muss da wachsen und ihr müsst etwas begreifen, die Erkenntnis muss wachsen. Was müssen die Kolosser begreifen? Was müssen sie verstehen? Erstens, dass es nicht auf Philosophie, nicht auf irgendwelche Methodik, nicht auf irgendwelche Gesetze, nicht auf irgendwelche Lehren der Menschen es ankommt, sondern allein auf Christus ankommt. Was meint er damit? Ich möchte euch das kurz zeigen. Was ist seine Gefahr, was nicht Christusgemäß ist? Aber was ist Christusgemäß? Philosophie ist nicht Christusgemäß. Psychologie ist nicht Christusgemäß. Lehren der Menschen sind nicht Christusgemäß. Aber was ist Christusgemäß? Und er beginnt. Erster Punkt, erster Aspekt des Geschenks. Er sagt, denn in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Ich fange so an. Was sagt er zuerst? Zuerst sagt er, dass Jesus Gott ist. Denn wenn in Christus Gott in all seiner Fülle wohnt, dann ist Christus Gott. Das ist schon Wahnsinn, gell? Aber das ist nicht die Hauptaussage. Er möchte nicht diesen Brief schreiben und zu argumentieren, Jesus ist Gott, wobei das mit dahin enthalten ist. Sondern er will Folgendes sagen. Wisst ihr was? Dass Gott all seine Fülle in Jesus Christus ausgegossen hat. Das heißt, all seine Liebe, all seine Barmherzigkeit, all seine Geduld, all seine Kraft, all seine Schöpfungskraft, all seine Herrlichkeit ist in Christus. Können wir vorstellen? Darf ich dieses Bild gebrauchen? Dieser Becken, den wir haben, das ist Christus. Und dann schüttet Gott komplett all seine Fülle in diesen Becken. Das ist jetzt das Wasser hier. Warm. Ja, war es warm? Ja. Probier's mal. Ja, geht. Könnte wärmer sein. Wohlige Wärme. Gott schüttet all die Fülle in den Christus hinein. Das ist Wahnsinn. Was für eine herrliche Verheißung. Alles, was Gott ist, alles, was Gott tut, alles, was Gott kann, alles, was Gott vermag, alles ist da drin. So, gibt es noch mehr als die Fülle Gottes? Nee. Also man kann nicht sagen, Gott, ein bisschen mehr könntest du dann ausgießen. Da fehlt noch ein bisschen was. Nein, die Bibel sagt, Paulus sagt, Freunde, begreift eins. In Jesus ist alles, was man von Gott haben kann. Das ist doch Hammer. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Und jetzt kommt der Oberhammer. Jetzt kommt der Oberhammer. Und dann sagt Paulus, und das ist euer Geschenk. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Es ist nicht nur so, dass die ganze Fülle in Christus ist. Und jetzt sagt er, wenn wir in Christus sind, was haben wir dann? Die ganze Fülle leibhaftig. Ja, Halleluja. Dann darf das denn wahr sein. In dem Moment, bleiben wir bei dem Bild der Taufe, in dem Moment, wo ihr heute da hineingetauft worden seid und für einen Augenblick verschwunden seid, wisst ihr, in was ihr eingetaucht worden seid? In die ganze Fülle Gottes. Ich verstehe, dann würde man gerne da unten bleiben. Da müsst ihr aber ein Schnörchen mitnehmen. Ja. Aber das ist das Bild. Die Taufe ist groß und die Bedeutung ist groß und Victor hat uns da gut hineingenommen. Ich möchte euch nur einen Aspekt davon deutlich machen. Das heißt, in dem Moment, wo wir in Christus getauft werden, was wir durch die Wassertaufe ausdrücken, was die geistliche Realität ist, dann werden wir hineingetaucht in die ganze Fülle Gottes. Ich habe eine Frage an euch. Wer hätte nicht gern die Fülle Gottes? Wer hätte gern von euch die Fülle Gottes? Ein paar, das ist gut. Ich glaube, wenn ich zweimal frage, dann würden viele mehr das wollen. Ja? Die Fülle Gottes. Und wie oft sehnen wir uns nach dieser Fülle Gottes? Wie oft sehnen wir uns nach der Barmherzigkeit? Wie oft sehnen wir uns nach der Liebe, nach der Kraft, nach der Weisheit, nach der Geduld, oder? Gottes. Denn unsere Kraft, unsere Weisheit, unsere Geduld vermag es irgendwie nicht über längeren Zeitraum durchzuhalten. Und dann sehen wir uns und dann beten wir, oh Herr, gib mir heute ein bisschen Geduld für meinen Mann. Oh Herr, gib mir heute ein bisschen Kraft für meine Kinder. Oh Herr, gib mir ein bisschen Enthaltsamkeit für mein Fleisch. Oh Herr, bitte gib mir doch. Und wir beten, bitten, bitten und hoffen und sind so oft enttäuscht, dann kommen die Kinder, kommt der Mann und dann, ich erkläre jetzt nicht, was dann passiert. Ja. Kommt eine Versuchung, wir fallen und dann wundern wir uns und dann sagen wir, haben wir nicht doch gebeten? Wir haben doch gebeten, das ergibt, wieso gibt er nicht? Er hört doch nicht mein Gebet. Wo ist er? Und das ist die Erfahrung der ersten Christen gewesen. Dann sagen sie, ja stimmt, ich muss bestimmte Dinge tun, damit Gott mein Gebet erhört. Oh, ich muss bestimmte Dinge tun. Ja, nicht essen, nicht trinken und so weiter. Und dann kann vielleicht Gott mein Gebet erhören. Und dann fing man an, doch philosophisch zu werden. Und doch nach den Traditionen der Menschen. Die Bibel sagt, und das ist die Wahrheit, das ist das Geschenk. Die Bibel sagt, wer in Christus ist, ist in die ganze Fülle Gottes eingetaucht worden. Und wer in Christus ist und in der Fülle eingetaucht ist, hat alles, was Gott ist und hat. Glaubst du das? Lebst du das? Und da kommt das Problem. Da kommt das Problem. Und du wirst sagen, ja, schön gut. Rein theoretisch, herrlich. Aber rein praktisch irgendwie. Wo ist das? Man kann vom Verstand und man kann lesen und sagen, ja doch, kann ich nachvollziehen. In ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig und ich bin in ihm zur Fülle gebracht. Okay, aber dann geht man in den Alltag und dann sagt, ja, aber wo ist das? Wieso erlebe ich das doch nicht? Und das ist der Kampf und das ist mein Anliegen. Und ich weiß, ab dem Moment nach der Taufe geht es halt in die Wüste. Ich will euch da nicht die Illusion nehmen. Geht es 40 Jahre in der Wüste, bis es über den Jordan geht und dann im verheißenen Land ankommt. Aber da braucht man genau die Fülle, dass man in der Wüste Kraft hat. Aber wie? Warum können wir das Ganze bejahen und warum kann es sein, dass wir das in unserem Leben nicht erleben? Ich möchte euch zwei Gründe nennen und zwei Lösungen dafür kurz anbieten. Der erste Grund ist, und der ist ernüchternd, und seid mir nicht böse, wenn ich das sage. Der erste Grund ist, dass du nicht in Christus bist. Wenn du sagst, ja, aber wieso erlebe ich all das nicht? Wieso erlebe ich nicht diese Fülle, in die ich doch eingetaucht bin? Dann sage ich, kann sein, dass du gar nicht da eingetaucht bist. Du erwartest etwas, du wünschst dir etwas, du willst etwas, was du nicht hast. Und deswegen ist nicht die Bibel unwahr, weil es nicht passiert, sondern es ist wahr, dass du eben nicht in Christus bist. Und darum passiert das nicht. Du magst zwar denken, dass du ein Christ bist, weil du bestimmte Dinge tust oder nicht tust, weil du bestimmte Regeln nachgehst oder nicht nachgehst, weil du bestimmte Gottesdienste besuchst, Spendenaufkommen hast, auf deinem Ausweis evangelisch oder was weiß ich draufstehen hast, Kann es alles sein, aber deswegen macht das dich nicht zu einem Christ. Auf meiner Klinge steht, auf meinem Haus, also in unserem Haus, eigentlich der Bankshaus, egal, steht ein Schild und da steht Zorn drauf. Und wisst ihr, warum das da drauf steht? Weil der Zorn da drin wohnt. Der heilige Zorn. Ja. Niemand kann hingehen und da ein Schild drauf machen, Bayer. Nur wenn sie bei mir wohnen würden. Ja, um mir helfen abzuzahlen. Nur der kann ein Schild drauf machen, der da drin wohnt. Niemand kann sich Christ nennen, wenn Christus nicht in ihm wohnt. Aber viele nennen sich und kleben da drauf, Christ, aber Christus wohnt da gar nicht. Viele halten sich für einen Christ und sind es nicht. Sie sind nicht in Christus, Christus ist nicht in ihnen. Und sie wünschen sich von dieser Fülle und haben sie nicht, weil sie Christus nicht haben. Und das Leben, die Kraftlosigkeit und die Sünde und das Fleisch und die Versklavung unter der Sünde offenbart, ist ein Beweis genug, dass man es nicht ist. Man kommt da nicht raus. Aber du magst sagen, doch, ich bin ein Christ, ich bin mir sicher. Du kannst sagen, der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis, aber lieber Papa, ich bin davon überzeugt, ich bin Christ. Ich liebe Jesus, er ist für mich gestorben, ich glaube das, aber will ich erlebe trotzdem nicht diese Fülle. Das ist der zweite Grund. Und das liegt daran, dass du zwar Jesus im Glauben angenommen hast, dass er alles für dich ist und getan hat, für deine Sünden und deine Erlösung, aber du nicht glaubst, dass Jesus alles für dich ist, für dein Leben. Und darum erlebst du diese Fülle nicht. Darf ich so sagen, du nimmst das nicht in Anspruch, was dir zusteht. Du hebst nicht von deiner Bank das Geld ab, das man dir geschenkt hat. Du gehst nicht hin und sagst, bitte zahl aus. Weil du permanent denkst, ich hab's nicht. Und dann gehst du permanent zu Gott, Gott, bitte überweis mir ein paar Euro, ich brauche heute ein paar Euro für den Tag, sonst überlebe ich den Tag nicht. Und kommst immer wieder und sagst, Gott, oh, immer Minus drauf. Und Gott sagt, weißt du was, habt ihr den vollen Betrag schon lange überwiesen? Weißt du so, komplett Fülle, dein Bankkonto platzt. Die Fülle ist drauf. Aber du sagst, glaube ich nicht, Gott, das kannst du nicht machen. Du kriegst es nicht hin, die Fülle mir zu überweisen. Irgendwas muss ich da doch was für die Fülle tun. Was kann ich tun, damit du mir das überweist? Habe ich schon gemacht. Nein. Was kann ich vielleicht was Gutes tun? Ja, nein, ich habe es dir schon gegeben. Nee, Gott, so einfach ist es nicht. Also wenn ich morgen den Menschen helfe, überweist es mir dann. Wähle, hab's dir schon überwiesen. Das ist es. Wir können in Christus sein. Wir können da eingetaucht sein. Wir können umgeben sein von der Fülle und sagen, ja, wo ist die Fülle? Ich sehe sie nicht. Ja, unter Wasser ist auch schwierig. Ich sehe sie nicht. Wenn ich sie sehe, die Fülle, dann glaube ich, dass sie da ist. Aber ich erlebe die Fülle nicht in meinem Leben. Also ist sie nicht da. Liebe Geschwister, wir glauben nur, dass das wahr ist, was wir sehen. Und wenn wir sehen, dass das wahr werden wird. Aber wisst ihr was? Das Sehen sehr begrenzt ist. Abgesehen von unserer Schwäche des Augens. Unsere irdischen Augen können nur das Sichtbare wahrnehmen. Und dass dieses Sehen ist so begrenzt. Aber wisst ihr was? Es gibt ein Sehen, das größer ist als das normale Sehen. Wäre das gut, ein Sehen zu haben, so ein Röntgenblick, gell? So, dass man alles überschaut, dass man alles sieht. Und das ist Glaube. Der Glaube sieht mehr als nur das Sichtbare. Er sieht mehr als Leiden, er sieht mehr als Versuchungen, er sieht mehr als Schwächen, er sieht weit mehr. Er sieht, was Gott all darin ist und darin tut. Und dass es vielleicht sogar die Fülle ist. Wir fangen im Glauben an und glauben, es ist genug, dass Jesus, ich glaube, Jesus ist für meine Rettung genug. Das glauben wir. Aber wir glauben nicht, dass Jesus für mein Leben genug ist. Und darf ich euch so sagen, begehen die Sünde schlechthin. Da ist alle anderen Sünden nichts im Vergleich dazu. Wir begehen die Sünde des Unglaubens. Und es gibt keine größere Sünde an das. Dass wir nicht glauben, dass Jesus für mein Leben genug ist. Für mein Sterben ist Jesus genug, aber für mein Leben ist Jesus nicht genug. für mein Sterben. Ja, das hat er getan, darum komme ich in den Himmel. Aber dass ich hier auf der Welt leben kann und die Schwierigkeit überwinden kann, dafür reicht Jesus nicht. Dafür ist er nicht stark genug. Ihr versteht, was ich meine? Und wann wird unser Glaube geprüft, wenn nicht in solchen Zeiten des Leidens, der Schwierigkeit, der Versuchungen? Und da fragt sich, glaube ich wirklich, dass Jesus da genug ist? Und ich sage euch, in dem Moment, wo ihr in solchen Lagen anfängt zu rudern wie die Blöden, dann offenbart sich, dass ihr keinen Glauben habt. Wenn ihr dann anfängt, ja, aber irgendwas muss ich doch tun. Wenn ich keinen Lottoschein kaufe, kann doch der Herr mir keine Million schenken. Ich muss doch Gott helfen. Auf diese zwei Probleme möchte ich euch zwei Lösungen geben. Das erste also, wie kann ich die Fülle Gottes erleben, indem ich in Christus hineinkomme? Das ist das Erste. Das Zweite ist, und wenn ich in Christus bin, wie kann ich diese ganze Fülle in Anspruch nehmen? Indem ich in Christus bleibe. Und das erkläre ich euch ganz kurz in ein, zwei Minuten. Also meinen ein, zwei Minuten. Wir haben gestern darüber gesprochen, bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Das ist eine Zeitrechnung. Bei mir sind 5 Minuten, nicht eure 5 Minuten. 5000 Euro. Nein, ich bemühe mich, dass wir wollen noch euch segnen und euch ein paar Geschenke noch mehr geben. Von daher, lasst mich ganz kurz sagen, wie kommt man in Christus hinein? Weil wenn man an der Fülle teilhaben will, muss man in Christus hinein. Man muss sich taufen lassen. Und ich meine nicht in der Wassertaufe. Die Wassertaufe drückt nun das aus, was ich im Glauben schon längst angenommen habe, was geistig passiert ist. Wie komme ich in Christus hinein? Und wenn du fragst, Willi, was muss ich tun, um in Christus hineinzukommen? Wisst ihr, was ich euch sagen würde? Nichts. Wie nichts? Nein, nichts. Du musst glauben. Du musst glauben, dass Christus dich selbst in sich hineinnimmt. Darf ich sagen? Du musst glauben, dass er dich tauft. Wisst ihr, warum man sich taufen lässt? Ihr könntet ja auch selber taufen, rein theoretisch. Reingehen, plumps, raus und weg. Der Grab hat mich getauft. Warum hat Philipp getauft? Gründe gibt es, warum Philipp getauft hat. Aber warum ein anderer? Weil allein darin, wir taufen uns nicht selbst. Wir machen keinen Selbstmord. Wir sterben nicht selbst, wir stehen nicht selbst auf. Das macht alles er. Dass wir in Christus hineinkommen, macht er selbst. 1. Korinther 1, Vers 30 lese ich euch. Und ich sage euch, bevor ich es aufschlage, wenn wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist und für uns auferstanden ist, wenn wir das Wort im Glauben annehmen, dann sagt die Bibel, dann kommen wir in Christus hinein. In 1. Korinther 1, 30 heißt so herrlich, Vers: Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus seid, der uns geworden ist zu Weisheit und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Aus wem kommt es, dass wir in Christus sind? Aus uns, weil wir gute Werke getan haben. Das steht aus ihm. Aus wem? Aus Jesus selbst, aus Gott. Er macht das für dich und für mich. Das heißt, um in Christus hineinzukommen, was muss ich tun? Nichts. Also die Botschaft ist zu gut, glaube ich. Die ist zu gut. Deswegen glauben viele an sie nicht. Weil sie sagen, so einfach kann es nicht gehen. Wie? Einfach nur glauben, dass Jesus schon gemacht hat? Ja? Nee. Darum scheitern so viele an diesem Punkt schon. Sie können nicht glauben, dass sie nichts dazu beitragen, dass sie in Christus hineinkommen. Und sie wollen immer etwas tun. Und selbst wenn nur den Rosenkranz beten. Aber irgendein Opfer darbringen. Oder irgendeine Kasteiung. Oder irgendetwas. Vielleicht ein bisschen spenden. Einen regelmäßigen Besuch. Was auch immer. Vielleicht beten. Nee. Aus ihm und aus ihm allein. Und dann sagt Paulus in Kapitel 12, das schlagen wir nicht auf, dass wenn wir an Jesus glauben und wir aus ihm da hineinkommen, weil er alles für uns vollbracht hat, dann tauft er uns in seinen Leib. Und wir sind ein Teil von ihm. Fertig. Wir sind ein Teil von ihm. Ist das gut? Ist der erste Schritt. Und jetzt, wenn wir also in Christus sind, was muss passieren, damit wir Anteil an dieser Fülle haben? Was mussten wir tun, um in Christus hineinzukommen? Nichts. Was müssen wir tun, damit wir von der Fülle kriegen? Nichts. Doch, irgendwas müssen wir tun. Willi, komm, gib uns ein paar praktische Tipps. Die Menschen lieben praktische Tipps. Ihr Leben, ein paar Schritte. Was kann ich morgen tun? Nichts. Nein, 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 nein. Irgendwas muss ich doch tun, Willi. Ich muss doch irgendwas tun, um mit meinem Sohn, mit meiner Tochter klarzukommen. Ich muss doch irgendwas tun, mit meinem Arbeitskollegen klarzukommen. Was muss ich tun, mit meinem Chef klarzukommen? Was muss ich tun mit meiner Frau? Was muss ich tun mit meiner Sünde? Was muss ich tun, um klarzukommen? Nichts. Glauben, dass Jesus alles ist. Dass Jesus mit allem fertig wird. Dass er fertig wird mit deiner Frau, mit deinen Kindern, mit deinem Geld, mit deinem Haus, mit deiner Krankheit, mit deinem Leiden. Er wird fertig damit. Wenn er den Tod besiegt hat, kann er nicht Leben machen? Kann er nicht Leben helfen? Wir brauchen nicht etwas von Jesus, wir brauchen Jesus. Wir brauchen nicht etwas von seiner Kraft, wir brauchen seine Kraft. Wir brauchen nicht etwas von seiner Fülle, wir brauchen die ganze Fülle. Und das ist er für uns, das ist er. Wisst ihr, was das Geheimnis ist? Wir müssen das glauben. Aber dann sagst du, okay, Willi, ab morgen will ich es glauben. Und du versuchst, vielleicht sogar ab heute, und sagst, ich will es glauben, aber ich kann es nicht glauben. Willi, je mehr ich mich anstrenge, das zu glauben, kriege ich es nicht hin. Ich sage, genau, das kriegst du nicht hin. Je mehr wir versuchen, das zu glauben, umso mehr wird es uns entgleiten. Das Geheimnis, von dem Paulus spricht, ist, du musst es nicht dir erkämpfen und selbst den Glauben musst du dir erkämpfen. Du musst darin ruhen. Das ist das Geheimnis. Du musst es annehmen. Darf ich so sagen? Akzeptier's. Akzeptier's, dass es so ist. Indem du das akzeptierst, hörst du auf, selbst dafür zu sorgen. Wenn du akzeptierst, dass Jesus für dich gestorben ist, was so passiert, dann kommst du endlich zur Ruhe. Dann wirst du nichts mehr tun, damit du glaubst, Jesus, ich bin gerettet. Wenn du akzeptierst, dass Jesus dir in allen Belangen deines Lebens die Fülle sein wird, dann kommst du zur Ruhe, dann hörst du auf, in all deinen Lebenslangen das zu sein, was er für dich ist. Das Problem bei uns ist, wir wollen immer etwas tun, was wir selbst nicht tun können. Wir wollen immer Schöpfer spielen. Wir wollen immer Erlöser spielen. Wir wollen immer Jesus spielen. Aber Jesus will nicht, dass wir ihn spielen. Er will das alles für uns sein. Er will deine Kraft sein. Er will deine Hoffnung sein. Er will deine Liebe sein. Er will alles in einem sein. Darum sagt Paulus, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und nicht nur in mir, Christus lebt durch mich, weil ich es ihn lasse. Aber wir lassen ihn oft nicht. Obwohl wir Jesus lieben, lassen wir ihn nicht, weil wir selbst permanent am Rudern sind. Und darum kommen wir nicht zur Ruhe. Wir werden müde und kraftlos. Wir lassen Jesus nicht. Wir lassen Jesus nicht. Darf ich euch in zwei Bilder machen? Die Hälfte meiner Minute ist rum. Zwei Bilder. Erstmal muss ich das lesen. Ich lese es euch, Hebräer 4. So gut. Hebräer 4, Vers 10. Oh, merkt euch das. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken. Wisst ihr, wer wirklich zur Ruhe kommt? Wer aufhört zu arbeiten. Ich kann mir vorstellen, ist keine schlechte Nachricht für euch. Jeder würde gerne aufhören zu arbeiten, ab in die Rente. In der geistlichen Arbeit, im geistlichen Evangelium, ist das Angebot jetzt da, diese Rente einzutreten. Jetzt aufhören von all dem aus eigener Kraft, meine Erlösung zu schaffen und mein Leben zu schaffen. Und wer damit aufhört und Jesus völlig vertraut, dass egal in welcher Situation er dadurch die Fülle für mich sein wird, der wird endlich zur Ruhe kommen. Das hat mich vor 2 Jahren aus einer tiefen Depression rausgeführt, sage ich euch ehrlich. Dieses Verständnis, diese Wahrheit, dieses Geheimnis, das ich durch das Zeugnis eines Missionars von Hudson Taylor hörte, dieses Geheimnis hat mich daraus geführt, indem ich aufgehört habe, mich selbst zu heilen und all meine Sorgen, die mich so bedrückten, all meine Ängste und all meine Feinde und alles, was auf mich zuströmte und mich so in die Knie zwang und mich so hat leiden lassen, indem ich das alles Jesus abgab und sagte, Jesus, ist mir egal, du machst das jetzt, was du willst. Da kam ich zur Ruhe. Das war in Schweden, schöner Ort, zur Ruhe zu kommen. Da kam ich zur Ruhe. 2 Bilder und ich höre damit auf. Ich werde ihn nicht aufschlagen, weil ihr kennt sie. Kennt ihr das Bild von dem wahren Weinstock? Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Und was sagt er? Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das ist das Geheimnis. Das Bild ist folgendes. Jesus ist der wahre Weinstock. Habt ihr ein Bild von einem Weinstock? Kennt ihr einen Weinstock? Wie sieht ein Weinstock aus? Ich habe einen bei mir eingepflanzt, erinnert mich jetzt jeden Tag, drei eigentlich. Der Weinstock ist nicht nur dieser Stamm. Der Weinstock sind auch die Zweige, beziehungsweise die Reben, und das sind die Trauben und die Blätter und die Wurzel. Gell? Der Weinstock ist mehr als nur das eine. Wisst ihr, was wir sind? Wir sind die Reben. Und wisst ihr, was wir machen? Wir wollen Saft vom Weinstock haben, damit wir Frucht bringen. Und dann saugen wir und wollen die ganze Zeit von diesem Saft und strengen uns an, so viel zu saugen, dass wir ein bisschen Kraft haben oder Saft, damit Frucht entsteht. Und darum ist es so schwer, weil wir etwas tun, was wir nicht tun müssen. Der Weinstock ist komplett. Du gehörst zum Weinstock. Und wenn du am Weinstock bist, was hast du dann auch? Den Saft. Weißt, Jesus ist der Weinstock und du bist in dem Weinstock und so hast du alles. Aber Jesus ist mehr wie ein Weinstock. Er ist sogar die Erde, er ist sogar die Luft, er ist das Wasser. Er ist ja alles. Ja, dann hast du ja alles. Was brauchst du mehr? Ruh doch dich aus. Glaub doch das, nimm das doch an. Er ist alles für dich. In dem Moment, wo ich das annehme, komme ich zur Ruhe. Und wisst ihr was? Dann beginnt das Geheimnis des Evangeliums. Und dann wird er alles das für mich. Und das muss man immer und immer wieder aufs Neue lernen. Und, oder andersrum, Jesus sagt, da in dieser Wahrheit bleiben. Wir müssen nichts erkämpfen, wir müssen nichts erringen. Wir müssen in diesen Dingen bleiben. Nicht kommt in mich und dann bringt Frucht. Bleibt in mir. Ich habe es doch schon gemacht. Ich habe doch euch schon zu mir gebracht. Bleibt nur da. Und wir rennen immer weg. Wir rennen immer weg. Wisst ihr, welche Konsequenz das hat? Ich schließe damit. Welche Konsequenz das hat? Allein nur für unser Beten. Das verändert mein Gebetsleben. Wenn ich in Christus bin und das Christus ist, dann sagt die Bibel, dass ich dann ein Glied von Jesus geworden bin. Nehmen wir mal an, ist schon anmaßend, aber ich wäre seine rechte Hand. Das wäre cool. Aber ich wäre auch gern die Lichte. Linke reicht auch. Aber ich wäre eine Hand von ihm. So, wenn ich in Christus bin und ein Teil von ihm, dann habe ich doch alles, was er hat, oder? Gehe ich zu der Bank von Jesus. Wisst ihr, was diese Bank von Jesus ist? Der Vater im Himmel. Und wenn Jesus den Vater gefragt hat, hat der Vater ihm alles gegeben oder nicht? Schon, das glauben wir. So, jetzt gehen wir aber auch zu dem Vater und sagen, Vater, gib mir bitte auch, was Jesus, du ihm Jesus gegeben hast. Und dann denken wir, ob der Vater mir das Gleiche gibt wie Jesus, weiß ich nicht. Klar, Jesus kann ja bitten, da kriegt er alles. Aber wer bin ich, dass ich bitte und das kriege von Jesus? Da fangen wir zu zweifeln an. Und das ist ja logisch. Wer bin ich, dass Gott mich erhört? Aber jetzt überlegt mal. Jetzt bin ich ja ein Teil von Jesus. Und wenn ich zum Vater gehe und sage, Vater, Papa, lieber Vater, im Namen Jesu bitte ich dich. Und dann sage ich das halt, in dem Christus bitte ich. Ich bin ein Teil von dem Namen Jesu. Und ich bitte dich, gib mir das auch, was du deinem Sohn gibst. Was glaubt ihr, würde Gott sagen, nee, du bist nicht Jesus. Wenn wir ein Teil von seinem Leib sind, wird er das der Hand verwehren? Wenn ich zu meiner Bank gehe und da Geld drauf ist, ein Kredit wurde mir gegeben, und ich gehe hin und nehme mal einen Geldbeutel mit meiner rechten Hand, hole die Karte, fahre rüber, gebe ein mit meiner rechten Hand und schreibe einen x-beliebigen Betrag. Ich sage euch nie, wie viel auf meiner Bank ist. Zack, 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 drück aus. Und dann sagt der Bankbeamte, nee, keine Auszahlung. Sag ich, warum keine Auszahlung? Ja, das hat deine Hand gefordert, nicht du. Wie keine? Ja, ich kann nicht deine Hand geben. Ich gebe es nur dir, Willi. Das ist dein Konto. Dann sage ich, meine Hand gehört zu mir, also zahl es bitte aus. Kein Bankbeamter würde meiner Hand das Geld verwehren, was mir gehört. Warum? Weil die Hand gehört zu mir, oder? Wenn ich in Christus doch bin, und in Christus bleibe und in seinem Willen bleibe und den Papa bitte, wird der Papa es mir verwehren? Versteht ihr, was für ein tiefes Geheimnis darin ist? Aber wir bitten nicht im Namen, weil wir gar nicht glauben, dass wir das bekommen. Wir zweifeln, das sagt Jakobus, dann braucht ihr auch nicht euch wundern. Wir zapfen diese Fülle nicht an, weil wir gar nicht glauben, dass wir diese Fülle haben. Weil wir zweifeln, dass wir in Christus sind. Jesus ist für uns gut genug für die Ewigkeit. Aber nicht gut genug für die Gegenwart. Und ich bitte euch, weil ich weiß, was kommt. Der Feind wird alles daran setzen, dass ihr nicht die Fülle jetzt erleben könnt. Und es werden Bedrängnisse und Leiden und Schwierigkeiten kommen. Sie werden, ich verspreche es euch. Ich würde sie euch gerade wegnehmen. Aber ich bitte, bleibt in Christus. Und er wird euch alles sein. Amen.